Sali Noah, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles machst?
Hallo Jan und hey, merci, darf ich da sein. Und ja, was mache ich? Ich mache viel. Ich bin YouTuber im Ruhestand, sage ich immer. Und ich bin viel im Influencer-Marketing tätig gewesen. Und jetzt gehe ich richtig Film und richtig Radio. Und da ist noch ganz viel von mir.
Aber wir sind, ich würde sagen, wir sind so Berufskollegen. Mhm. Will ich jetzt mal so behaupten, YouTube ist natürlich ein grosses Feld. Wie bist du auf YouTube gekommen?
Die Frage komme ich immer gestellt, ja, am Anfang vom Interview. Nein, zu YouTube bin ich gekommen.
Oder frage mal anders, wer hat dich inspiriert, für auf YouTube zu gehen?
Die Frage ist gut, die ist super. Und inspiriert hat mich, kennst du den Julian Bam aus Deutschland? Ja. Mich hat es inspiriert, wenn er ist Tänzer gsi früher noch. Und nachher hat er seine Leidenschaft gefilmt und ist nachher so zu YouTube gekommen. So ist es ähnlich gsi bei mir. Meine Leidenschaft war, im Moment festzuhalten und Geschichten zu erzählen. Und dann bin ich so zu YouTube gekommen.
Was ist denn der Moment für dich?
Der Moment, das ist dann, wenn ich habe gerne Menschen und ich tue gerne mit Menschen reden und ich finde, der Moment ist dann, wenn du den anderen Menschen so richtig spürst und merkst, ah, da ist er. Das ist jetzt ein bisschen, könnte esoterisch tönen, ist aber nicht so gemeint.
Wie lange geht so ein Moment?
Der kann ganz kurz sein oder auch ganz lang. Ich habe mal mit einer Person geredet, da haben wir uns eine Stunde, haben wir uns super verstanden und für mich war der Moment eine Stunde lang gewesen.
Ah, okay, spannend. Und dann? Eben, Julian Bam. Und nachher, was hast du denn so gedacht, das muss ich jetzt auch machen? Und wie war denn die Findungsphase gewesen? Weil das ist ja immer schwierig. YouTube gibt ja einem nicht vor, was man auf dieser Plattform macht. Also es gibt schon Regeln, was man nicht darf.
Genau.
Aber was man alles darf, ist einem freigestellt. Und das ist manchmal auch für mich schwierig sind, um wirklich herauszufinden, wie bist du an diesem Prozess an?
Also für mich ist von Anfang an klar gewesen, und ich stamme aus einer Zeit, oder? Vor 4-5 Jahren hätte man noch nicht können sagen, ich bin YouTuber. Das hat man so, auch in der Schweiz, vor allem in der Schweiz, hat man das nicht gern gehört. Oder? Und so habe ich dann halt immer gesagt, okay, ich mache Talkshows oder ich mache das. Und darum habe ich wieder den Prozess übersprungen. Und der ist dann erst viel später gekommen. Gegen Ende von etwa 2 Jahren habe ich dann irgendwann, wenn du halt so ein bisschen weisst, wie es läuft, oder? Ich nenne das YouTube-Game. Wenn du weisst, was für Titel musst setzen und was für Leute das musst einladen und so weiter. Dann ist mir irgendwann wirklich die Frage gekommen, was will ich machen? Und was ist die Idee? Und darum, ich glaube, YouTuber sein heisst konstant sich mit dem Prozess auseinandersetzen von wer ist man und was macht man.
Und was fasziniert dich denn an diesem Prozess?
Mich fasziniert, dass ich meine Interessen in den Fokus stellen kann, auch, aber mich interessiert auch, dass es Leute gibt, die Interessen teilen. Und das ist das Spannende, sich nachher mit diesen Leuten über die Interessen auseinanderzusetzen.
Ja. Aber wie geht man denn damit um, wenn man jetzt seine Leidenschaft so zeigt und nachher man ist ja völlig davon überzeugt. Und nachher gibt man das an die Öffentlichkeit wie zum Anschauen. Mhm. Und wie geht man mit den Reaktionen um? Nicht nur mit den negativen, sondern auch mit den überaus positiven. Das ist dann auch so etwas zum Händler, könnte ich mir jetzt vorstellen.
Da ist so, und da kennst du sicher auch. Ich glaube, in einem YouTube-Video oder auf YouTube selber gibt man ja nicht, man kann ja nicht vollständig alles von sich zeigen. Oder? Und ich glaube, man gibt auch immer einen gewissen Bruchteil gegen raus. Und mir ist auch immer wichtig, dass es Sachen gibt, die ich für mich behalte und die ich in meinem Privatleben lasse. Und so kann ich dann wie aus einer Distanz sagen, okay, jetzt wird das kritisiert, was ich da gemacht habe, und der Teil von mir kritisiert. Aber ich selber bin noch viel mehr und noch etwas viel anderes. Und das geht sowohl ins Positive wie auch ins Negative. Oder? Ich meine, da kommen Kommentare, da wissen wir beide, die sind sehr, sehr unschön. Oder?
Das ist so, aber auch ich habe das auch gemerkt, wenn du fast dann schon auf ein Podest gehoben wirst. Das ist dann eigentlich positiv, aber auch mit dem musst du umgehen können.
Ja.
Wenn du plötzlich so ein bisschen Groupies bekommst.
Und dann steigen auch die Erwartungen von diesen Groupies an mich und umgekehrt.
Und umgekehrt, ja.
Und da ist da, was wohl einer der schwierigsten Teile vom YouTuber sein ist und vom Influencer sein. Wobei das ja eigentlich nicht Kernsache ist, oder? Kernsache ist ja eigentlich das erste Mal Sachen machen und Content machen.
Was machst denn du? Also jetzt ausser, also du hast ja gerade am Anfang Talkshows. Mhm. Und du hast ja gerade, der Prozess hat sich eigentlich erst so gefestigt nach 2 Jahren. Wie würdest du so leicht aufgehören? So heisst ja nur seinen Kanal beschrieben.
Es ist so ein Ort, wo, oder lang ist es ein Ort gewesen, wo ich wirklich festen Content gemacht habe. Ich hatte die Swiss News, ich hatte eine Show über Schweizer YouTuber. Und ich habe Leute vorgestellt und mein Ziel war dort gewesen, denen Zuschauern, die mich schauen, zu zeigen können, es gibt noch andere Leute. Und es gibt Leute, die coole Sachen machen und so meine Plattform nutzen. Und erst später, als ich auch älter geworden bin, oder? Ich bin mit dem YouTube-Machen eigentlich schon ein bisschen erwachsen geworden. Oder? Als ich dann älter geworden bin, habe ich dann gemerkt, dass YouTube für mich ein Ort ist, wo ich jetzt Sachen ausprobieren kann. Genau, und wo ich mich so ein bisschen selber finden kann.
Und wenn jetzt du nicht im Ruhestand bist, sondern dich aktiv wieder mit dieser Thematik beschäftigst, was würdest du jetzt sagen, wie sieht der Content vom jetzigen noch aus? Wenn er wieder mal ein YouTube-Video würde machen, was ich sehr schätzen würde.
Also, wenn ich gerne, man hat ja dann immer so Visionen, gell? Wie nahe, dass man dann dort hinkommt, ist die andere Frage. Aber meine Visionen sind auf jeden Fall, sollte es irgendwie möglich sein, tatsächlich so einen richtig Kurzdokumentationsfilm zu gehen. Das hat, letztes Jahr habe ich mir ein Jahr YouTube freigenommen, um einen Doc-Film zu drehen. Und jetzt würde ich das fusionieren: das YouTube und die Doc-Welt. Genau.
Bevor wir dann auch zu dieser Thematik noch kommen, wie würdest du, wo ja jetzt schon auch ein älterer Hase ist in dem Game, vor allem in der Schweiz, die YouTube-Landschaft in der Schweiz beschreiben?
Dafür müssen wir mal ausholen und wissen, woher wir gekommen sind. Wir haben Zeit, ja, das heisst jedes Mal, gell? Wir haben Zeit. Also wir sind gekommen von einer Welt, die sich wahnsinnig stark am deutschen YouTube orientiert hat. Also wir haben teilweise schon Content 1:1 übernommen. Format, Videos 1:1 kopiert und auf Schweizerdeutsch übersetzt. Und dann ist irgendwann der Prozess gekommen, wo die Leute eigenen Content gemacht haben und sich so selbst inszeniert haben. Also sie haben sich nachher selber ins Rampenlicht gestellt und nachher sich selber gegen rausgegeben. Und jetzt sind wir an einem Punkt, ja, das klingt fast ein bisschen tragisch, wo aber die Leute, die sich dort mal selbst inszeniert haben, Schritt für Schritt von der Plattform abgehen. Und was nachher daraus wird, ob es mehr Platz gibt für Leute wie du, die zum Beispiel Content macht, wo es nicht nur um dich geht, das werden wir sehen. Da bin ich gespannt.
Und ich habe ein bisschen so die Videos nicht, also ich habe sie angeschaut, weil ich die natürlich verfolge, aber ich habe ein bisschen so die Klickzahlen angeschaut. Und wie geht man damit um, wenn eins 2000 Klicks hat und das andere nur 500? Und das innerhalb von einer Woche oder einem Monat so ein Spagat passiert. Was macht das mit einem?
Also ganz ehrlich, es gibt wirklich manchmal Momente, da hat man richtig viele Stunden in ein Video gesteckt, bis zu 24, je nachdem, oder? Ja. Wenn du die am Woche treibst. Und dann kommt es wenig Aufmerksamkeit über. Und dann ist schon im ersten Moment, denkt man sich so, hey, Scheiße, wieso? Und ich glaube, dann muss man sich aber immer wieder auch hinterfragen und sagen, hey, wieso habe ich es denn gemacht? Und ich mache in erster Linie ein Video, weil es mich interessiert. Und dann zum Stylen. Und dann muss man sich dann besinnen und sagen, mal, ich habe es gemacht, dass es an mir passt und dass es mir gefällt. Aber es ist ein schwieriger Prozess. Ja, das ist so. Und es braucht auch viel Energie, so Mechanismen. Und das hat auch am Schluss das hat mich auch immer wieder so in ein Problem geführt, oder? Die Regelmäßigkeit und meine Ansprüche und die Ansprüche der Zuschauer. Und irgendwann bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich musste sagen, so, und jetzt ist gut. Jetzt muss ich aufhören, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt muss ich auf mich schauen. Oder? So etwas brennt aus.
Das ist sicher so, aber wie gehst du denn damit um, wenn man so ein Format macht, das wenig Anspruch reinstecken muss? Und mehr Klickzahlen generieren, weil wenn du in etwas investierst und nachher eben 24 Stunden und das nur so wenig Klicks macht. Also eben viel reinstecken ist in YouTube nicht gleich viel Resonanz.
Im Gegenteil, manchmal schon gar. Also, ja. YouTube hat ja ihre eigenen Algorithmen und ihre eigenen Ideen. Und
bist du schon mal draus gekommen?
Also YouTube Schweiz zum Beispiel hat eine Zeit lang Workshops angeboten, wo ich mich wieder updaten lassen habe, was gerade läuft. Oh, okay. Und die gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber die jetzt tut es mir noch geben.
Warum?
Weil die Schweizer Szene hat man lange gedacht, da wird etwas Grosses draus. Und das wird der grosse Hype und das wird die Zukunft der Unterhaltungsmedien in der Schweiz. Und mittlerweile ist die Euphorie, sagen wir mal, ein bisschen verrochen.
Wer würdest du sagen, ist von diesem YouTube-Game jetzt zur Bekanntheit geschafft?
Das ist tatsächlich die Frage. Und ich glaube, es hat vielen Leuten geholfen, sich selber zu definieren und auch in die Zukunft zu schauen. Also wir haben Leute, die sind jetzt selbstständig, dank YouTube. Oder weil sie Leute kennengelernt haben, die Leute kennt haben.
Ja, es ist ein gutes Netzwerk.
Aber Instrument. Als YouTuber selber, ohne dass man gross etwas... Schwierig zu sagen. Ganz schwierig zu sagen. Mir fällt so spontan wirklich ein Name, der nur durch YouTube bekannt wird. Da finde ich eigentlich nicht beantwortbar. Ne?
Nein, was oft auch passiert, dass jemand aus dem Fernsehen ins YouTube macht. Mhm. Da kommen jetzt ein Büsse hin, wo seine Bachelor Best Offs genau. So fabriziert und der halt auch viel Klicks oder, und Abonnenten
ziehen. Oder der Robin Rehmann, wo eher schon ein bisschen aus dem Bereich gekommen ist, aber dann das Radio oder Virus bekannt worden ist. Genau.
Und wie siehst du die Entwicklung von YouTube in den nächsten Jahren? Also,
das
wird spannend.
Wird richtig spannend, weil YouTube ist ja jetzt eine Zeit lang wirklich manches Jahr das Medium der Jungen gewesen. Und eine Plattform, wo sich auch Junge umgetrieben haben, 16-, 17-Jährige maximal. Und dann natürlich älter ist klar, aber das war ja die Plattform, die es davon gelebt hat. Und das lässt nach, oder? Wir haben Alternativen, die ansprechender sind für die, die jetzt 16, 17 sind, wie vor ein paar Jahren. Und
TikTok, oder was?
TikTok, genau, TikTok. Und ich glaube, ich habe es immer so verglichen. Das Internet... meine Eltern sind jetzt um die 40 herum und das Internet ist dort mal das neue Ding gewesen, oder? Die haben ihre eigene Business gemacht dort drauf und sich so entwickelt.
Und hat das Modem.
Ja, genau. Und der Fernseher, ich wollte sagen, nein, der Computer hat ewig gebraucht, um sich einzuloggen. Genau, das war so YouTube für uns gewesen. Und dann ist irgendwann Facebook gekommen und so sehe ich es mit TikTok. Bei uns ist irgendwann TikTok gekommen, ein Medium, das etwas genormter war, wo es gewisse Standards gibt und wo die Leute auch weniger aus dem ausbrechen können. So würde ich es vergleichen. Und jetzt.
Ja. Und wie siehst du die Reglementierungen, die ja im deutschen Himmel sich langsam zusammenbraut, wo ja wir Schweizer oder die YouTube-Landschaft Schweiz, auch wenn sie ein bisschen Befürchtungen hat?
Also, auf was?
Mit der Content-ID, dass man eben jetzt Let's Plays oder so halt nicht mehr machen könnte mit Artikel 13 oder so vom Europäischen Parlament.
Ja, das ist tatsächlich, ich habe lange sehr Angst gehabt, dass es wirklich gravierende Einschränkungen gibt, auch zum Beispiel für News-Formate, die Bilder zeigen wollen. Oder wenn sie das Recht nicht rein, können sie es nicht mehr zeigen. Jetzt mittlerweile so ein bisschen mit Abstand würde ich sagen, kann man es auch als Chance sehen. Oder man kann vieles als Chance sehen, aber auch das kann man als Chance sehen, als Option, um wieder kreativer zu sein. Dann musst du die Regel halt können umgehen. Oder?
Du willst ja in die Medien generell, Fernsehen, Radio. Wie siehst du das Thema? Wie tut das Fernsehen, das SRF oder die anderen Sender das Medium YouTube nutzen?
Also es hat ja diverse Versuche gegeben von SRF bereits. Also Youngbulanz hat das geheißen. Das ist ein YouTube-Kanal gewesen, wo es Moderatoren sind, YouTuber gewesen. Und die haben dann verschiedene Themen angesprochen und so eine Art Jugendfernseher ersetzt. Das ist sicher ein spannender Aspekt. Ich würde aber eher über Grenzen ausschauen und Richtung Deutschland. Da gibt es zum Beispiel die TrueDoc-Reihen, wo es YouTube-Kanäle, Kurzdokumentationen mit staatlichen Geldern gefördert zeigen und so Einblicke in Welten geben, die man sonst nicht sieht. Und da finde ich, hat es schon Potenzial rum. Oder? Und natürlich für mich als Nutzer ist es praktischer, News-Format von den grossen Fernsehsender direkt auf dem Handy auf YouTube zu haben, an einem Ort, wo ich das Zeug kann, als kompaktes etwas zu konsumieren.
Ich hab Schwierigkeiten mit dem jetzigen Vorgehen, dass man einfach alles kopiert und einfach aufladen und einfach das macht. es fehlt mir ein bisschen an Kreativität. Und ich schaue jetzt da auch wieder auf Deutschland. Das ist, glaube ich, was Deutschland auf Amerika schaut. Schaue ich mir ein bisschen auf Deutschland. Funk, oder, hat ja auch, ja. ZDF, hat ja YouTube-Kanal angeschaut, wo aber eigenen Content macht.
Genau.
Und das müsste für mich SRF auch machen. Die haben jetzt auch, wie hast du das gesehen, SRF 2 hat jetzt völlig Zeit, ihr gewisses weggefahren und sie haben das Let's Play Dings gemacht. Genau. Und das finde ich dann eben auch wieder nicht kreativ. Jedes YouTube-Format kannst du 1:1 aufs Fernsehen schrauben.
Du tust wie einen Deckel drauf über etwas, was nicht ganz drauf passt, finde ich.
Genau, so Sache, weil jetzt, du in deinem Zimmer auf YouTube zweifache Geschwindigkeit das Let's Play schaust oder nachher wie da der Social Media Experte mit dem Kai Anar zusammen ein Let's Play spielt, ja, kann ich verstehen, dass die wenige Klicks ziehen, oder?
Klar.
Weil das Format passt nicht.
Und vor allem auf YouTube gilt ja grundsätzlich authentisch zu sein. Und das vom Fernsehformat auf YouTube übernehmen, das ist dann immer so eine Sache.
Wann hast denn du für dich gemerkt, ist das schon vor YouTube gewesen, dass dich das Medium so Film, Radio, so, wann hat dich denn das davon interessiert?
Ganz früh.
Ganz früh?
Ganz früh. Also ich habe zweite Sek, ungefähr. Und dort ist es mir aber wirklich darum gegangen, Geschichten zu erzählen. Das ist etwas, was sich in meinem Leben durchzieht. Ich bin begeisterter Geschichtsschüler zum Beispiel, und aber auch begeisterter Deutschschüler. Und aus dem heraus irgendwie etwas zu erzählen, etwas zu zeigen, das interessiert mich. Leute mit Emotionen anzustecken, das finde ich interessant.
Thema Film, eher Spielfilm oder Dokumentarfilm?
Dokumentarfilm, ganz klar.
Okay.
Weil ich finde, das echte Leben hat so viele Geschichten, die man nicht voraussehen kann, die viel spannender sind wie manches Spielfilm.
Welcher Dokumentarfilm hat dich am meisten fasziniert?
Das ist mega schwierig zu sagen.
Ja, du vielleicht hast 1, 2.
Nein, das kann ich so. Das ist ganz schwierig zu sagen. Okay. So.
Und nachher, warum Radio?
Ja, warum Radio?
Auch dort, da machst du ja immer noch ein bisschen.
Also, ja, genau.
Ist das auch Ruhestand?
Es ist. Ja, ich glaube, Radio fasziniert mich, weil man Leute im Alltag kann begleiten kann. Also, ein Radiomoderator ist ja immer wieder da zu regelmäßigen Zeiten. Und kommt mit kleinen Geschichten aus dem Alltag und begleitet so die Leute durch eine Regelmäßigkeit. Und ich finde zum Beispiel den Reto von Gunther finde ich super. Das ist ein absolutes Genie, finde ich, am Sonntagmorgen auf SRF drin.
Ah, okay. Sonntagmorgen schlafe ich meistens. So. Ja. Aber will die Stimme denn wieso dazugehört? Oder was macht Faszination aus? Ich habe ja der ein oder andere Radiomoderator da kann, das hat Radio machen ist etwas Spezielles, aber du machst ja auch ein bisschen. Mhm. Was fasziniert dich denn eben aus zu begleiten?
Also was mich fasziniert ist, jetzt nehmen wir jetzt wieder den Reto als Beispiel, mich fasziniert, dass im Radio, das kannst du ja passiv hören unter Umständen, oder? Und manchmal aus einem Passiv kann für einen kurzen Moment es aktiv werden. Und dann durchbricht auf einmal eine gewisse Wand, wo man offen ist für Sachen, wo man sonst zum Beispiel im Internet wegklicken würde. Oder? Und dann kommen auf einmal Musiktitel oder Künstler eine Plattform über, wo man sonst nicht geben könnte. Und das ist das, was eine grosse, grosse Chance ist vom Radio. Und für mich sowieso, als Macher, ist Radio eines von der interaktivsten Sachen, die unsere, sagen wir mal, alten Medien zu bieten haben.
Wie siehst du die Entwicklung Podcast?
Ich schaue mit grossen Augen zu und ich bin ein grosser Podcast-Hörer und ein grosser Podcast-Fan. Ich bin aber immer so hier und her gerissen zwischen wie fest soll man mit einem Schnittprozess nach einem Podcast eingreifen. Weißt du, es gibt ja die Podcasts, wo Stunden einfach am Stück geschnarrt wird und dann gibt es welche, die wirklich kompakt die 5 Minuten zack, den Inhalt bringen.
Interessant. Ich brauche ja eigentlich meinen Podcast. Also jetzt, natürlich, das Tagebuch hat alles ein bisschen überschwemmt. Aber ich habe natürlich etwas gesucht, aber für mich ist Podcast das, was man mir auf YouTube immer zur Last kleidet. Weil ich habe meine Interviews immer roh oder möglichst roh ausreben. Der Gast hat die Passage gefällt mir jetzt gar nicht. Irgendwie ein Zeichen geschnitten und dann habe ich schon rausgeschnitten, aber ich habe sie möglichst roh rauslassen. Das geht meistens 3/4 Stunde bis 1 Stunde. Und das ist für viele Zuschauer auf YouTube zu lang gewesen, auch wenn ich sie unter 1/4 Stunde gecuttet habe. Und dann habe ich aus der Not eigentlich das Podcast-Plattform für mich entdeckt, um nachher hätte ich einfach die Stunde drauf zu knallen und da irgendwie das Testolat zu machen. Und ich glaube, so fährt man gut. Darum bin ich eigentlich auch dafür, wenn man schon schnurrt, nicht kompakt abhauen, sondern eben, weil die ganze Entwicklung, die ganze Dynamik geht dann kaputt.
Ja.
Obwohl ich auch fasziniert sehe, was man aus dem Schnitt alles machen kann. Und wie man auch Aussagen aus dem Kontext ganz anders.
Genau, anders beurteilt und dann geht manchmal aber auch Sachen verloren. Genau. Also es ist immer so ein Spiel mit dem Feuer. Das ist ja auch das, was man im Dokumentarfilm kennt, oder? Wo setzt jetzt etwas bewusst in einen anderen Kontext und wo lasse ich es gescheiter sein? Weil ja nicht, oder? Und ich glaube, man kann dann auch ganz viel Zeit verlieren, wenn man sich mit diesen Fragen zu sehr oder zu intensiv auseinandersetzt. Und darum ist der Podcast an sich ist ja cool, dass man beides kann machen kann. Oder auf Plattformen wie Spotify läuft beides gut. Und da ist das Schöne.
Und da muss ich wieder fürs SRF ein Kränzchen binden, weil das könnte es. Podcasts finde ich sehr breite und sehr kreativ. Front, wo das SRF eher bereit ist, etwas zu investieren, wie jetzt in digitale Märkte. Wie siehst du es?
Ja, das habe ich jetzt gerade nur aus der Konsumentenperspektive habe ich das gemerkt. Also zum Beispiel, sobald die Corona-Pandemie da war, hat es einen Corona-Podcast gegeben. Und der ist sehr hochwertig produziert. Ja. Coole Sache. Und ich frage mich dann halt in so einem Moment immer, wieso.
Das frage ich mich auch.
Also, weil der Aufwand, jetzt einen neuen Podcast mit einem neuen Konzept aus dem Boden zu stampfen oder ein Online-Format, ich glaube nicht, dass die riesig grossen Unterschied haben vom Aufwand her, gerade in der Planung. Aber ja, das sind wahrscheinlich interne Abläufe, die wir da nicht durchblicken.
Ja, aber wir können die Frage gleich mal so platzieren. Vielleicht seht ihr noch mal einen Headhunter, der nur alte Jahr und sagt so, wenn ich schon über euch lästere, dann könnt ihr jetzt mal.
Macht es besser.
Ja. Wenn wir kurz noch über deinen Dokumentarfilm ein bisschen pläudern.
Gern.
Wolltest du ein bisschen erzählen, was du da gemacht hast? Ich habe ihn gesehen.
Du hast ihn gesehen? Ja. Oh, das freut mich. Cool. Ja, ich bin etwa 6 Monate ungefähr sind es gewesen, habe ich eine Musikerin begleitet. Und
Rihanna
Steinmann heisst die, genau. Und sie hat, der Kickoff war gewesen, sie hat einen Wettbewerb gewonnen. Sie hat Bandix Ost gewonnen, das ist so ein, wie in der Ostschweiz, weißt du? Ist so ein,
Ja, ich habe schon ein Fable für die Ostschweiz. Frag mal den Renato Kais.
Stimmt. Sie hat den Wettbewerb gewonnen für junge Musikerinnen und Musiker. Und dann ist es losgegangen. Also jedes halbes Jahr ist sie so ein bisschen durch die Schweiz getourt, von Festival zu Open Air zu Festival und so weiter. Und ich habe gefunden, mich interessiert die Entwicklung. Was passiert mit einer Musikerin, die aus dem Nichts ins Rampenlicht gestossen wird und dann mit dem eine Entwicklung durchmacht? Das habe ich ganz spannend gefunden. Und ist viel passiert. Also am Anfang hat sie noch gesagt, zum Beispiel, was sie bei SRF3 im Interview war, den ersten Soundcheck zu machen. Das hat sie absurd gefunden. Und dann irgendwann ist sie vor meiner Kamera gekommen und hat gesagt, ja, aber ich will mich bewusst gegen das kapitalistische System stellen und bewusst meine Leidenschaft ausleben und weniger die Vermarktung davon. Und das habe ich wahnsinnig eindrücklich gefunden.
Wie kommt man, also weißt du, wann hat das bei dir gerne, dass man daraus eine Maturarbeit machen kann? Also weißt du, was ich mich frage, hast du denn schon Filme gehabt? Weil du musst ja einen Ausgangspunkt haben. Und das kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass ich wollte so eine Maturarbeit haben, sondern du hast wie vorher schon gefilmt, nimm mich jetzt mal an.
Genau, da kommt jetzt das YouTube rein. tatsächlich. Learning by doing. Das ist das, was man bei YouTube ganz gross kann schreiben kann. Und man fängt irgendwann an und dann lernt man es. Man lernt es einfach. Auch manchmal auf die Haut tun und manchmal aber auch geschmeichelt. Und das ist das, was ich an Erfahrung vorweisen kann. Ich habe für den Tourismus gearbeitet, für irgendwelche Chipsmarken. Oder? Und am Ende bin ich mit den Erfahrungen da gestanden und In der echten Welt kann man manchmal mit den Fähigkeiten, die man durch YouTube erlernt hat, nicht wahnsinnig viel anfangen. Weil auf dem Lebenslauf ist natürlich schwierig, oder?
Ja, wenn halt immer noch gefragt wird, was ist jetzt genau dein Hobby? Ich denke, du, ich habe 5 Interviews in einer Woche. So ein Hobby würde ich jetzt nicht mehr beschreiben. Aber nein, ich wollte daraus raus. Du hast ja den Dokumentarfilm als Maturarbeit gemacht. Genau. Aber ich glaube, der Kontakt zu der Jana und so muss ja vor der Entscheidung da gewesen sein. Vor der Matur. Aber wie ist denn das gegangen?
Also es war so gewesen, weil mein Leben besteht aus Möglichkeiten und dann packe ich es oder nicht. Und ich habe die Möglichkeit gesehen von dieser Maturarbeit und habe gefunden, cool. Und wie tue ich jetzt das auf mich anpassen, dass mir das gefällt? Und dann habe ich gefunden, okay, ich will etwas machen, das mich fordert. Und dann habe ich das Geschichten erzählen, den Moment vom Geschichten erzählen und habe dann das Dokumentarische entdeckt. Und aus dem heraus habe ich nachher meine Leidenschaft, zum Beispiel aus dem Radio, weil ich ja Radio schon vorher gemacht habe, genommen und verbunden. Also es war eigentlich immer so ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Sachen gewesen.
Aber wie hast du die Aufnahmen machen, wo sie den Contest gewonnen hat?
Das sind Aufnahmen, die sie mir zur Verfügung
gestellt haben. Gut, jetzt, okay.
Ja,
da jetzt
kommt.
Jetzt habe ich mich dann schon gefragt, hast du den gefilmt?
Oder aha, ja. Nein,
aus welchem Fundus
genau
ist das gekommen?
Also der Startpunkt war, sie hätte gewonnen.
Okay.
Und ich habe nach spannenden Künstlern gesucht.
Ah,
und
jetzt,
unter anderem auf sie gestoßen. Entschuldigung.
Jetzt hat es gleich gemacht. Und was hat vor allem das Arbeiten, wo Bieren beobachtet hast, und das ist auch spannend im Film, enorme Freude von ihr am Anfang völlig und fast schon auch ein bisschen überfordert. Mhm. Einfach mit den Möglichkeiten. Und nachher aber irgendwo den Bruch zu sehen, wo sie dann sagt, nein, ich will gleich das schon als Hobby haben, aber nicht kommerziell. Wann ist dir so bewusst geworden? Oder wie hast du jetzt das Business kennengelernt? Weil ja du dich gleich einige Mal begleitet hast.
Ja, also der Vorteil ist wirklich gewesen, und ich glaube, das hat man selten die Chance, so eng an einer Künstlerin zu sein. Und am Anfang ist es wirklich so gewesen, dass wir zusammen als kompakte Einheit von 3 Leuten, wir haben uns vorher nicht wirklich kennt, oder? Dann sind wir als kompakte Einheit, das Team dort an einem, ich weiss noch, wir sind in Zürich an einem Festival gewesen und wir sind alle völlig überfordert gewesen. Und dann sind wir rumgelaufen und denkt, wo gibt's Essen? Wo ist die Bühne? Wo treten wir auf? Keine Ahnung, oder? Kollektiv überfordert ist. Und dann, weiss ich, dann bin ich irgendwann, habe ich sie zu einem Zwischeninterview getroffen. Ich habe dort schon gemerkt, es wird langsam ruhiger, es wird langsam, es sinkt ein. Und dann am Schluss, als ich am Klangsfestival in Appenzell war, bei ihr daheim eigentlich quasi, Heimspiel, dort habe ich gemerkt, dort war es ihr fast schon zu viel gewesen, jetzt nochmal auf die Bühne zu stehen. Und jetzt nochmal müssen, vorne hingehen, auch wenn es ihre Kollegen gewesen sind. Genau. Also es ist wirklich so, dass jedes Mal bin ich an der angekommen und habe mich neu auf die Situation und vor allem auch auf sie einstellen.
Aber es ist ja spannend, wenn man sie jetzt als Beispiel nimmt. Es ist Leidenschaft. Und, aber ich weiss ja selber, wenn die Leidenschaft plötzlich dann eine Art Beruf wird, ist das dann schon noch ein anderer Anschauungspunkt von dem, was du machst, wenn du plötzlich als Beruf machst. Vielleicht hast du das auch schon ein bisschen mit deinen Erfahrungen gemacht.
Genau, also ich weiss noch gut, da kann ich jetzt, da weich mal vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber ich weiss
noch,
da bin ich noch jung gewesen, da habe ich einen Auftrag angenommen, für insgesamt einen Monat, habe ich müssen jeden Tag ein Video machen, wo ich raus bin und mich gefilmt habe, wie ich an einem Ort eine Ferie gemacht habe. Das klingt jetzt nach super Paradies und super schön und alles und so, aber am Ende des Tages, jedes Mal, war es ein Kampf, gewesen, das Video fertig zu machen und am nächsten Morgen aufzustehen mit einem neuen Konzept und Elan. Und da war der Moment, wo ich gemerkt habe, vom Hobby zum Beruf, ist manchmal mit den Sachen, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Und um jetzt den Bogen wieder zu schlagen, das war bei der Jana ähnlich gewesen. Also sie hat die Leidenschaft, oder? Sie hat die Leidenschaft von dieser Musik gehabt. Aber über das, bis du dann kannst auftreten, muss zuerst mal organisiert werden, es muss ein Telefon geführt werden, es muss im Nachhinein muss Recht vergeben werden und so weiter. Und das ist ein riesen Rattenschwanz, den man dann schnell mal unterschätzt.
Ja, und viele, die daran arbeiten, wollen dann auch verdienen, oder?
Genau, da kommt ja noch dazu. Du rutschst ja dann in so eine Welt rein, so eine professionalisierte Welt. Das kennst du vielleicht auch, oder? Auf einmal sind die Leute nicht mehr dich, sondern dein Potenzial und das Geld, das sie daraus raus können ziehen.
Darum bist du auch immer in deinem Ruhestand. Also
das ist mir wichtig, vor allem, weil ich noch so jung bin. Jetzt mittlerweile irgendwann nicht mehr mit 20, aber...
Doch, ich bin jetzt 30 geworden.
Oh, okay, Entschuldigung, no offense. Nein. genau, nein, aber es ist mir wichtiger, dass ich meine Entwicklung machen kann, unabhängig von, sagen wir mal, so Leuten, wo mich eben in eine gewisse Richtung drängen. Ich habe Eventorganisationen habe ich zum Beispiel mal gemacht. Wir haben TubeCon organisiert, der erste grosse Social-Media-Event. Und dort haben wir mit Firmen zu tun gehabt, die nichts anderes machen wie Marketing. Und mit Leuten, die in dieser Marketing-Welt innen, sagen wir mal so, daheim gefunden haben. Und ich, wo als Jung und sagen wir mal noch vorbehandelt reingekommen bin, habe Zeug irgendwie an mir kennengelernt, wo ich so nicht denke, dass die möglich sind.
Aber wie gehst du damit um? Also, bei dir weiss man dann gerade ab und zu wieder in die Versenkung und kommt dann mal wieder ab und zeigt sich. Und dann hast du eine gewisse Regelmäßigkeit. Aber wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand etwas verspricht und dann einfach plötzlich das nicht mehr einhalten kann oder nicht mehr kommuniziert? Mhm. Darum, ich habe auch jetzt so einen Drive gehabt. Mein Tagebuch war sehr interessant. So. Aber jetzt merke ich, jetzt ist die Luft draußen. Und, aber ich habe gerne bis Ende Mai mache ich es und dann ziehe ich es aber auch durch. Ich könnte auch sagen, ich will nicht mehr.
Mhm. Aber, ja.
Aber ich habe mir selber ein Versprechen gegeben mit meinem Wort und will es dann aber auch einhalten.
Wobei sich da jetzt natürlich die Frage stellt, oder? Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn ich so Versprechen mache, die ich nicht einhalten kann, die ich dann irgendwann schnell mal sehe, ich kann es nicht einhalten, dann merke ich auch, dann verliere ich, sagen wir mal, den Spass und, wie du sagst, den Drive an dieser ganzen Geschichte. Und dann wird auch das, was ich mache, weniger gut und hat weniger Substanz. Und dann rutscht es irgendwann eben, das merkt man dann auch relativ, jetzt mal nackt von den Zahlen geredet, oder? Das merkt man dann relativ schnell, dass die Leute das Interesse auch daran verlieren. Und ich habe mich dann jedes Mal halt gefragt, oder? Die Energie, die ich habe, oder? Ich habe ja noch begrenzte Energie, würde ich die in das investieren? Oder würde ich sie etwas investieren, was mir gefällt? Weil ich meine, am Ende des Tages sind wir zwei immer noch auf uns allein gestellt, oder? Auch als YouTuber.
Das schon. Aber. Mhm. Aber. Ja, aber. Mhm. Ich sehe den Punkt. Mhm. Ich sehe den Punkt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es ist, aber irgendwo durch musst du eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Aber ich sehe natürlich schon, wenn ich jetzt wieder in meine Vorproduktionsphase komme, dass ich, wenn ich gar nichts mehr bringe und nachher wieder komme, dann ist er wieder da, er ist wieder da. Und dann gibt es einen enormen Peak. Also eine Regelmäßigkeit ist natürlich auch für die grosse Gesellschaft nicht mehr so spektakulär. Aber ich gebe dir da recht, aber bei dir, du kommunizierst so, dass du wieder mal gehst und dich neu erfindest. Wenn dann aber gar nicht kommuniziert wird, sondern einfach so eine sporadische Unverbindlichkeit, das stresst mich, weil wenn ich sage, ich mache so und so Videos bis dann und dann, oder ich könnte erwarten, dass ich jeden Tag etwas mache, denke ich auch, wenn ich nur einen Klick habe, der wartet auf das Video.
Ja, und er freut sich dann auch, wenn es da ist.
Und dann macht er hässig. Also ich sehe den Punkt, aber dann ist es enorm wichtig, wie du kommunizierst. Dass der auch weiss, okay, Diana oder Noah kommt halt alle Monate einig, so zeigen, dass er noch lebt und nachher geht er wieder. Aber dann kann er sich auf den Monat freuen. Aber wenn ich sage, ich will jeden Tag eins aufladen und nachher, ja, lass ich schleifen, das hat dann schon etwas mit Disziplin zu tun.
Absolut. Und trotzdem ist dann immer die Frage, oder was, inwiefern bist du denn verbunden oder inwiefern bist du verpflichtet, um es zu machen? Oder ich, ja, was jetzt als...
mit einem selber zu tun.
Natürlich, natürlich, absolut. Aber ich habe dann irgendwann den Moment auch erreicht, wo es krankhaft geworden ist, um es mal ja zu sagen, oder? Wo ich haben müssen, wo mein Gedanke eigentlich konstant um das gedreht hat. Und der Rest, den ich sonst noch gemacht habe, ich habe dann wie eine Bedeutung verloren und auch eine Qualität verloren. Ja. Ja, ne?
Hey, ich sehe den Punkt.
Ja, ja, ist, ich weiß.
Der ist sehr interessant, weil eben, ich habe auch da habe ich einen sehr guten Freund, das ist die rechte Hand, der Grafiken und so macht. Wo wir angefangen haben, habe ich einfach produzieren, bis ein Ast abbricht. So. Und ich ganz ruhiger und gang auf Langfristigkeit. Also generiere 1-2 Upload, wieder jetzt mal eine Woche 5 und nachher wieder keine, sondern probiere es in die Länge zu ziehen. Ich fahre so besser. Aber was machst du jetzt, um noch einmal zurück ums YouTube-Game? Du hast, glaube ich, etwas um die 3000 Abonnenten, glaube
ich. So, ja, irgendwo
dort. Wenn nur ein Zettel drauf geht.
Ich glaube, das ist schon. Ich glaube, irgendwann wird man am Fall ein bisschen abgehärtet.
So,
also
so.
Irgendwann.
Ich kann nicht mehr schauen. Ich lasse es einfach auf.
Ja. Und dann freue ich mich um jeden Kommentar, der reinkommt. Ja. Also vor allem, wenn ich es als Hobby mache. Oder? Es gibt dann schon Berufskollegen, wenn man es mal so ausdrücken darf, wo wenn sie davon leben, eine grosse Abhängigkeit haben, auch vom, was läuft jetzt, was ist gerade modern. Und die ändern dann auch regelmäßig ihren Content, um immer aktuell zu sein und möglichst viele Zahlen zu machen. Genau.
Und wie war das jetzt auch gewesen, wenn du jetzt den Film machst? Ich glaube, etwa 26 Minuten.
Ungefähr.
Also. Und nachher den auch in die Öffentlichkeit stellst und dort ist es Herbst oder ein halbes Jahr und so. Und nachher wird das einfach von der Öffentlichkeit bewertet. Ist das dann für dich noch etwas anderes wie dieses YouTube-Video?
Also, es ist ja so, dass ich mit dem Film eine andere Taktik gemacht habe und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, um ihn online zu laden.
Also dürft ihr auch nicht in die Infobox.
Mal, das darf man machen. So. Das machen wir gerne.
Jetzt reden wir darüber, darum habe ich gedacht.
Weil ich finde, es braucht auch immer eine gewisse Ordnung für so einen Film, vor allem wenn so viel Arbeit dahinter steckt. Und auf YouTube ist so etwas, weil ich so viel Arbeit drin investiert habe, ein bisschen am falschen Ort gewesen. Oder? Habe ich das Gefühl gehabt, weil ich das Gefühl, YouTube ist ein Ort, wo viel bewertet wird und sich wenig mit dem Inhalt auseinandergesetzt wird, ausser man hat eine Community und Leute, die das auch wirklich bewusst so wahrnehmen. Ausser du sagst von Anfang an, ich kommuniziere so und so. Und mein Ziel war eigentlich, mit dem Film an Festivals zu gehen. Aber, und da muss ich mich selber an die Nase nehmen, das war ein Überlegungsfehler gewesen, von Anfang an, der Film ist zu lang. Oder? Er geht 26 Minuten, das ist kein Kurzfilm und kann dementsprechend auch nicht dort eingereicht werden. Da muss ich ja selber mich selber dafür verantwortlich geben.
Und wie bist du damit umgegangen? Aber man geht mit einem riesen Equipment und so und nachher kritisiert einen Ton.
Ja, und da ist also, und da muss man aber auch von Anfang an gefasst sein, dass nicht alle so denken wie einem selber. Und dass man, dass man manchmal auch verletzt wird. Und das darf aber auch sein, weil ich glaube, der andere kann ja auch nichts dafür. Er macht es ja nicht. Also, es gibt schon Leute, die es extra machen, aber die wenigsten machen es extra und die wenigsten treten extra irgendwo ins Zeug rein, oder? Und das ist aber auch etwas, was ich durch YouTube und durch Internet gelernt habe. Dass Kritik von anderen darf sein und dass konstruktive Kritik ganz schön und dich auch führen bringen, aber dass es auch Kritik gibt, die einfach nicht konstruktiv ist und die auch nirgends hinführt. Und das Internet hat Auswüchse. Das wissen wir alle. Ich meine, ich habe mal jemanden gehabt, der hat meine YouTube-Videos geschaut und hat irgendwann ist er dann zum Star geworden. Das sind so die Auswüchse vom Internet. Oder? Wo irgendwann taucht der Ort auf und will Sachen von mir, die ich nicht will.
Das auch, oder es gibt natürlich eine Plattform für alles, jede Meinung oder jede Qualität vernerbt. Und man hat wieder eine gewisse Regelung oder so, wäre vielleicht schon nicht schlecht. Nur so ein gesetzfreier Raum ist schwierig, aber Thema Verletzung. Ich habe auch das Gefühl, Kunst darf ab und zu auch ein bisschen wie tun. Auch für den, der Kunst erschafft, weil so wächst er, oder?
Und ich glaube, das ist ja auch das ist ja auch das, es hat vielleicht auch einen gewissen Reiz, dass man unter Umständen verletzt werden kann. Aber als Künstler ist ja nur fair. Aber dafür gibt einem auch die Freiheit, um auch wieder zurückzugehen. Oder die Möglichkeit haben wir immer. Und manchmal muss man aber auch drüber stehen. Und das Spiel ist ja das, was es so spannend macht und so lebendig macht, weil es so echt ist. Oder? Ich meine, im echten Leben sind wir auch Kritik ausgesetzt und es kann manchmal auch verletzend sein. Und das kann manchmal wirklich auch dazu führen, dass man Sachen überlegt und sich an Sachen nachher ändert.
Wie würdest du jetzt Kunst in der Schweiz so beschreiben? Weil dein Vater ist auch in der Kunst tätig.
Genau, auf das hast du ja auswählen. Für mich ist Kunst ist für mich immer schon dabei gewesen, aufgrund von meinem Vater, und ist auch ein Teil von meinem Leben. Und ich geniesse es auch wahnsinnig, zum mal eine Performance zu schauen. Oder zum mal, wenn ich aber würde sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, Kunst in der Schweiz ist vielfältig.
Ah, was machst du das fest?
An meinen eigenen Erlebnissen und an dem, was mein Vater tagtäglich dort gesucht bearbeitet. Und die sind meistens sehr vielfältig.
Wird Kunst auch geschätzt?
Also die Frage ist halt, wo wird sie geschätzt? Also wird sie in der breiten Öffentlichkeit geschätzt? Oder wird sie in den Orten, wo sie entsteht und bei den Leuten, wo sie auch verstehen, oder unter Umständen? Dort wird sie auf jeden Fall geschätzt. Ob sie in der breiten Öffentlichkeit geschätzt wird, das ist eine ganz individuelle Sache. Also, ich meine, ein Film über Musik, jetzt, um es mal auf da beziehen, das wird nicht überall geschätzt. Und manchmal hat man dann gesagt, ja, und jetzt? Super, cool. Die Sonne geht morgen wieder auf. Da denke ich, ja, ist es so. Aber ich selber, oder, habe es spannend gefunden. Und ein oder zwei Leute, da langen mir schon, haben es auch geschätzt und haben es schön gefunden.
Ja, nein, die Geschichte mit dem Vater, die ist natürlich grossartig.
Ja, das ist absolut
Wahnsinn. Ja, weil der Noah hat dann ein Film gemacht über meinen Kanal. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Wir haben, wollen die Schweizer YouTube-Szene einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Und für das brauchst du möglichst viele interessante Sachen. Und ich war auf der Suche nach interessanten Sachen. Wir haben uns mal eine Website gemacht. Und dann bin ich natürlich auf dich gestossen. Und da habe ich wahnsinnig interessant gefunden. So interessant, dass ich gefunden habe, ich würde meinen YouTube-Kanal als Plattform nutzen dafür.
Das, und nachher bist du so ein Video an. Das haben wir jetzt bewundert. Mhm. Thema mein Kanal.
Also ich habe das erste Mal, ich weiß nicht mehr, welches Video das war, ich habe wieder auf das Video geklickt und dann hat es mich von Anfang an gecatcht. Ich habe die wahnsinnig sympathisch gefunden.
Das ist mal ein junger Mensch. Ja, das sei du.
Nein, und dann hat es mich interessiert. Was ist das? Was machst du? Woher kommt das? Ich meine, das ist jetzt nicht alltäglich, dass du Leute in deine Wohnung, dass jemand die Leute in seine Wohnung einlädt und mit denen über etwas redet und dann auch noch etwas Intelligenz dabei rauskommt. Oder? Und so bin ich immer tief an die Sachen. Und dann habe ich noch ein SRF-Interview von dir gesehen, wie du rumgewitzelt hast. Und da hast du natürlich super. Und die Mischung aus allem auf 1,5 Minuten hat das Video gegeben.
Und nachher bin ich eingeladen worden vom Kanton St. Gallen, ein Aussenkanton annehmen oder das neue Behindertengesetz anzusuchen. Ich habe gesehen, wer alles dort ist. Auch ein so ein Kunstvertreter vom Kanton St. Gallen. Nicht Böses denkt. Danach haben wir eben den Eichlauf gewählt. Ich habe gewusst, Noah, aber der Nachname war mir nicht so geläufig. Und dann komme ich mit ihm, wo Kunst unter sich hat, also ins Gespräch. Und dann, ja, mein Sohn ist auch YouTuber.
Genau.
Und dann mehr haben wir nicht geredet.
Nachher
ist das Video von dir. Der Kanton St. Gallen hat mich gefragt, ob ich mich noch kurz vorstellen kann für alle. Okay, das mache ich persönlich nicht gern. So, hallo da, ich mache das und das. Das finde ich irgendwie. Er hat etwas Narzisstisches. Und dann habe ich gedacht, hey, ich würde diese schicken. Aber nichts gehört von dem, wo das entgegengenommen hat. Nachher läuft das Video und ich sehe deinen Vater strahlen. Und ich dachte, ja, ist gut. Und dann ist das Video fertig und er sagt, das ist nicht so. Und dann haben wir noch ein Selfie gemacht.
Genau.
Und was hast du denn gedacht?
Also ich bin nach einem strengen Schultag daheim irgendwo im Bett gelegen und dann komme ich ins Foto mit einem Selfie und denke, hey, wie kommt es jetzt zu so einer Situation? Oder?
Ja.
Und das war dann recht lustig, wo wir das miteinander besprochen haben. Und ich glaube, da ist etwas von den Sachen, wo man noch erstens lange in Erinnerung bleiben.
Das ist so.
Und zweitens, wo ich wirklich null erwartet habe. So etwas erwarte ich auch nicht. Oder?
Nein, und eben auch ich manchmal so in der Stadt, Zug, Luzern und plötzlich so, Solion! Und ich so, wer sind sie? Entschuldigung. So, ja, weißt du, sein Kanal und so. Und dann ist mir auch bewusst worden, er heisst sie ja ins rollende Welt. Darum duzit die mich. Darum, nachher habe ich es dann so total begriffen. Aber darum denke ich, auch wenn Klickzahlen in der Schweiz nicht hoch sind, wird gleich konsumiert.
Und es wird auch gesehen von vielen Leuten über eine breite Masse in der Schweiz selber. Das ist schon so.
Aber was meinst du, wird mehr durch Sharing auf anderen Social Media Plattformen oder hilft der Algorithmus?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Also in der Schweiz sind ja die meisten Leute sind auf anderen Plattformen, auf YouTube selber, schätze ich es jetzt weniger gross ein und die stoßen dann natürlich schon über andere Plattformen auf. Das, ja.
Noch ganz kurz, um die Klammer zu schließen von YouTube. Wie findest du die Entwicklung von Julien Bam?
Katastrophe.
Warum?
Also ich finde sein Content, den er vorher gemacht hat, hat lange Qualität gehabt. Nicht nur visuell, auch Storytelling technisch. Und den hat sie abgenommen, Formate sind kopiert worden. Immer wieder Teil 5, Teil 28'000. Und dann irgendwann hat es sich nicht mehr rendiert. Und das finde ich schade. Weil ich finde, kreativer Content muss sich nicht immer rendieren. Oder muss manchmal gerade lange zum Hause kommen. Klar lässt sich mehr Geld verdienen mit dem, was er jetzt macht. Oder jetzt macht er irgendwelche Videoblogs.
Ja, das auch, aber er macht viel auf halt Streaming. Oder?
Also, ja. Ah, ja, genau, das ist ja die
neue Entwicklung. Streamt natürlich.
Oder? Ja, und ich finde, ja, das spricht mich jetzt weniger an. Oder mich spricht wirklich das die Qualität an, die er hatte. Oder?
Aber wenn man auch die Videos bei dieser Entscheidung zurückzugehen, also nach dem Teil 27 und so von gewissen, wenn man sieht, wie verbrannt er war, das ist natürlich ein paar Level höher. Also wenn wir noch zwei.
Das stimmt. Ich habe ihn ja kennengelernt, trotzdem mal an dem Webvideopreis Schweiz.
Ah.
Das war ein Wahnsinnsmoment, wo ich da als mein kleines Kind in mir geschrauben und tue. Ich bin natürlich ganz cool geblieben. Und ich habe ihn kennengelernt und ja, da schon, das ist 2016, hätte ich gesagt, 17 ist es gewesen, irgendwie um da rum. Und da ist mir da schon, ist da schon wahnsinnig spannend gewesen, erstens, um mein Idol zu treffen, aber zweitens, dass er da schon wahnsinnig müde gewirkt hat und seine Managerin viel mehr für ihn gemacht hat, wie er selber für sich tun hat an dem einen Event. Und das ist dort, wo ich mal so richtig schön vorgeführt bekommen habe, was das mit einem Menschen machen kann, wenn man so intensive Regelmäßigkeit über so viele Jahre so qualitativ hochwertig macht.
Und jetzt ein Blick in die Zukunft. Wo bist du jetzt gerade? Oder was machst du jetzt gerade? Und wohin
jetzt? Ich mache jetzt gerade meine Matura in 2 Wochen.
Daumen drücken.
Ja, genau. Ja, ich hoffe, es kommt gut. Und wenn es gut kommt.
Ich schreibe es rein. Kannst du mir ja schreiben, ob es gut kommt?
Stimmt. Das ist ja. Stimmt. Das ist sicher gut gekommen.
Wenn ich nicht schreibe, ist es nicht gut gekommen.
Oh ja, nicht vergessen.
Ja, ist gut.
Nein, und dann schaue ich, was mich auch verschlägt. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit. Das ist so ein grosses Geschenk, ein Jahr Zeit, um einen Weg zu finden. Ich werde sicher 3-monatige Praktikum, 1, 2, vielleicht 4 machen, wo ich mich so ein bisschen in verschiedene Sachen schaue. Ich schaue sicher ins Radio rein, ich schaue sicher ins Film rein und dann tue ich vielleicht noch ein bisschen die Welt erkunden. Das ist so das Ziel für die Zukunft.
Und dann gibt es noch ein YouTube-Video.
Natürlich, da gibt's immer bei mir, wenn ich Zeit habe. Das ist so, ja gut, wenn da rauskommt, ist das wahrscheinlich auch draußen.
Okay,
aber dort geht es eigentlich so darum, was macht YouTube aus persönlicher Sicht jetzt, was macht YouTube mit Menschen? Und ich habe dort mit der Iris Reeves geredet. Sie hat vor 2 Jahren hat sie ein grosses Burnout gehabt, oder ist in eine Depression hineingehauen aufgrund von dem. nachdem dass sie intensiv YouTube gemacht hat. Und dann rede ich noch mit jemandem, wo das Gegenteil passiert ist, wo aus der Depression, wo es besser geworden ist, weil er YouTube gemacht hat, weil er das positive Feedback hat. Und du hast auch noch ein kleines Plätzchen drin.
Ja. Ah, freut mich. Nein, Noah, wir wären ja fast am Schluss. Wir haben fast eine Stunde geredet.
Wahnsinn.
Gell? Ich finde es auch. Ich habe immer noch so zwei Fragen. Warum hat der Noah den langen Weg von St. Gallen in die Zentralschweiz unternommen für das Interview?
Weil ich dich unbedingt kennenlernen
wollte. Und? Ja. Und jetzt Fazit, wie hast du es gefunden?
Wahnsinnig spannend. Ich finde das so interessant, wie du mit mir kannst reden, wie ich mit dir reden, wie wir miteinander können reden. Finde ich eine so eine coole Sache. Und jetzt unabhängig von den Kameras, hätte ich es wahrscheinlich genauso spannend gefunden.
Ich auch. Und ich möchte mich da recht herzlich bedanken. Und mir trifft sich ja immer mehrmals im Leben irgendwie und so. Aber eben noch, ich bin jetzt jeder Gast. Du darfst noch dich kreativ ausleben, du darfst singen, du darfst alles machen. Die letzten Minuten gehören dir. Ich würde mich da eigentlich recht herzlich danken und sagst einen lieben Grußteil.
Werde ich auf jeden Fall ausrichten. Okay. Merci, Jan. Ja, meine Botschaft, wenn ich jetzt den Handstand machen könnte, würde ich einen machen. Und damit merci vielmals fürs Zulegen. Passt auf den Jan auf und immer schön seine Podcasts hören und seine Videos schauen. Ihr wisst Bescheid. Merci.